Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel. Mein Name ist Mehdi Müller und diesmal habe ich wieder einen Gast oder eine Gästin. Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Ich müsste das mal googeln. Hallo Katrin.
Ja, hallo Mehdi. Danke für die Einladung.
Gerne. Das ist Katrin Lange, die ihr da hört. Und Katrin Lange ist, ich würde sagen, vielfältig. Und was genau sie ist, das finden wir jetzt im Laufe des Gesprächs raus. Das wird spannend. Ich habe ein bisschen geguckt und ich glaube, da gehen uns die Themen so schnell nicht aus. Aber vielleicht kannst du kurz einen kleinen Umriss von dir geben für unsere Zuhörenden, damit wir so ungefähr wissen, wer du bist.
Das mache ich gerne. Mein Name ist Katrin Lange. Ich bin Krimi-Autorin, Thriller-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben und bin ganz viel auf allen Ebenen des Schreibens unterwegs.
Gut, ich würde sogar noch ergänzen, hast du nicht auch Science-Fiction gemacht?
Ja, ich habe viele unterschiedliche Genres schon ausprobiert. Ich schreibe nebenher noch Jugendbücher. Ich habe mal Science-Fiction gemacht und habe Pseudonym. Könnte man gerne drüber reden, wenn du möchtest.
Ja, klar, interessiert mich alles.
Spannend, weil da kommen ganz wenige drauf. Jugendbuch, Thriller, alles mögliche. Fantasy habe ich schon geschrieben, also sehr, sehr unterschiedlich. In sehr, sehr unterschiedlichen Genres bin ich unterwegs.
Das macht extra spannend. So, das finde ich immer gut. Es gibt immer sehr viel Gesprächsstoff. Aber bist du auch eher Dozentin oder wie würdest du dich bezeichnen? Mentorin?
Ja,
Coach?
Ja, ich habe ein Problem mit dem Wort Coach, das ist so inflationär verwendet.
Okay.
Aber ich habe auch nichts Besseres gefunden. Letztendlich bin ich Dozentin für kreatives Schreiben an mehreren Institutionen. Unter anderem bei der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Das ist so mein Homeplace und mein Place to be. Ich bin an der Universität Marburg, an der Philipps-Universität, als Dozentin für kreatives Schreiben da im Kinderbuch unterwegs. Und dann mache ich viel so Seminare, wo ich durch die Gegend toure. Also man kann mich buchen für Schreibseminare, wenn man Veranstalter ist. So, das ist so der eine Part meines Lebens, also mein eines Standbein. Und das andere ist, wie gesagt, die Autorinnenschaft mit meinen vielen verschiedenen Genres.
Genau, ja, dann bist du auch noch Bloggerin. Und aber ich hab jetzt nicht alles durchgeguckt von deinem Blog, aber bist jetzt nicht auf unbedingt ein Thema festgelegt da beim Bloggen, ne, oder?
Ich vermute mal, du beziehst dich jetzt auf die Substack-Sachen, oder? Darüber haben wir ja jetzt
auf deiner Homepage hast du doch einen Blog.
Ja, auf meiner. Ich bin da ein bisschen ähnlich wie du. Ich versuche immer viele Dinge, die mich interessieren, fange sie dann an und höre sie auch wieder auf, wenn es zu viel wird. Auf meiner Website gibt es tatsächlich so einen kleinen Blog, den ich aber auch sehr, sehr unregelmäßig fülle. Das ist immer ein bisschen so, wenn mir irgendein Thema unter den Nägeln brennt, dann mache ich dazu mal was. Aber das ist nicht wirklich nachhaltig. Das Nachhaltigste, was ich im Moment gerade mache, ist tatsächlich mein Newsletter fürs kreative Schreiben, den ich über Substack vertreibe. Das ist so.
Das musst du, glaube ich, erklären. Also das ist ja noch nicht so bekannt, dieses Substack.
Mhm. Substack ist eine Plattform für, ja, eigentlich ursprünglich war das eine Plattform, um Newsletter zu schreiben, zu versenden und auch zu monetarisieren. Als ich damals das entdeckte, war das relativ neu, dass man da über mit wenigen Klicks quasi ein Konto anlegen konnte und dann sagen konnte, man macht Artikel hinter der Paywall oder so, also dass man wirklich Geld verdienen konnte mit dem Schreiben eines Newsletters. Das mache ich jetzt quasi seit 3 Jahren. Also der existiert im April, habe ich das 3-jährige Jubiläum. Und da erscheinen regelmäßig, unregelmäßig Newsletter, die sich ganz speziell ums Handwerk des kreativen Schreibens drehen. Also da ist es wirklich knackig Handwerk, Dialoge schreiben, Dramaturgie, Plotten, solche Sachen. Darum geht es.
Mhm. Und dein Schlagwort ist ja schon seit längerem Plotten für Chaoten, ne?
Genau, ja.
Warum für Chaoten? Bist du selbst einer, oder?
Ich bin eine totale Chaotin. Ja, genau. Also das ist eine etwas längere Geschichte. Ich versuche das kurz zu machen. Ich habe, als ich anfing, Romane zu schreiben und auch zu veröffentlichen, also ich habe früh als Teenager schon viel geschrieben, aber so mit wie soll ich sagen, mit Ehrgeiz, das tatsächlich auch zu veröffentlichen. Das kam so um die Jahrtausendwende. Und da habe ich dann angefangen, auch so ein Networking zu betreiben und so weiter und habe dann 2005 meinen ersten Roman bei Rowohlt veröffentlicht und war da also total chaotisch unterwegs, habe geschrieben, habe gemerkt, funktioniert nicht, habe umgeschrieben, habe weitergeschrieben, habe wieder umgeschrieben und so, ne? Also diese klassische Draufbusschreiber-Chaos. Und irgendwann habe ich gemerkt, das muss eigentlich auch anders gehen und habe dann auch verbunden mit meiner Seminararbeit bei der Bundesakademie diese Methode entwickelt. Und da ich einfach eine totale Chaotin bin, auch in meinem Alltag, so aufräumen und so, solche Sachen sind nicht so meins.
Willkommen im Club.
Ja. Habe ich dann diese Methode entwickelt und habe die eben Plotten für Chaoten genannt. Und seitdem heißt sie so, das war eigentlich mal so eine Schnapsidee, aber das hat sich so festgesetzt irgendwie.
Aber es ist auch aus dem Bedarf entstanden, ne? Also es ist ja oft so, dass man Sachen, also bei mir ist es so, ich habe ja noch einen anderen Podcast, der heißt Im Podcast-Sumpf. Und da stelle ich andere Podcasts vor, die mir gefallen. Also zusammen mit der Tina Becker. Und wir stellen pro Sendung jeweils zwei Podcasts vor, die wir gut finden. Und das ist auch aus der Not heraus geboren, dass wir beide gerne Podcasts gehört haben und aber keine gefunden haben, die hörenswert sind.
Okay.
Weil das war zu einer Zeit vor 5, 6 Jahren, wo Podcast gerade groß geworden ist und da sind unheimlich viele Podcasts aus dem Boden geschissen. Freudische Fehlleistung, würde ich sagen. Geschossen natürlich, aber es passt ganz gut, das Wort. Und jeder konnte ja quasi in seiner Küche einen Podcast aufnehmen. Ne? Laptop aufgeklappt, das eingebaute Mikrofon benutzen, los geht's. Und dann hast du eigentlich nur den Raum gehört und hallo, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und so. Oh, das war so schlimm. Und dann haben wir da uns drüber aufgeregt und haben gesagt, weißt du was, wir machen jetzt selbst einen Podcast und nennen den einfach Im Podcast-Sumpf, weil wir die Perlen aus dem Podcast-Sumpf rausziehen und euch einfach Empfehlungen geben, damit ihr die nicht suchen müsst. Und das war so die Idee. Das machen wir jetzt seit 5 Jahren, über 80 Folgen. Haben da jetzt 250 Podcasts aus dem Sumpf gezogen und es macht immer noch einen Haufen Spaß. Cool. Weil ich bin leidenschaftlicher Podcaster und ich höre auch gerne Podcasts und Themen, die mich mitnehmen. Und so ist es dann halt auch bei dir. Du hast gemerkt, bist ziemlich chaotisch und hast dann draus eine Methode entwickelt. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, ja, letztendlich, ne? Also wichtig ist mir bei dieser Methode, wenn man sagt Plotten für Chaoten, das Plotten allgemein ist ja auch nicht so ganz, hat nicht so einen ganz guten Ruf, weil man irgendwie immer argwöhnt, wenn man plottet, entsteht Formel- oder Schemaliteratur. Das ist aber nicht, wenn man es tatsächlich wie so eine Art Leitplanke benutzt oder als Methode tatsächlich auch. Also Plotten für Chaoten heißt nicht, ihr müsst jetzt nach diesem und jenem Plotmodell schreiben und dann hinterher wird das gut. Das hasse ich, wenn jemand sich so hinstellt, sondern es ist tatsächlich eine Methode, die mit allem arbeiten kann, was ich als Autorin mitbringe. Also darum geht es. Und
du musst ja immer noch kreativ bleiben dabei. Also es ist,
ja, und du musst auch dich mit so Dingen beschäftigen, wie bin ich eher ein Draufloschreiber oder bin ich eher ein Planer? Wann muss ich diesen Modus mal wechseln? Was mache ich, wenn ich stecken bleibe und woran liegt es eigentlich? Und so, ne? Also um solche Themen geht das dann eben auch.
Ja, es ist auch eine Frage der Selbstreflexion. Also ich habe zum Beispiel jetzt von meinem neuen Buch 60 Seiten einfach weggeschmissen. Also ich habe angefangen, ich hatte eine gute Idee, habe gedacht, okay, das passt. Habe angefangen zu schreiben, habe gemerkt, nee, die Idee ist zu dünn.
Ja, okay.
Nach 60 Seiten allerdings.
War klassisch drauf losschreiber, ne?
Ja, ja. Also, ja, ich habe schon eine Idee, sage ich mal. Und aus der Idee versuche ich dann irgendwie mehr zu machen. Also ich plotte nicht richtig. Also ich schreibe schon ein Exposé am Anfang, aber ich halte mich nicht dran.
Das ist bei mir lustigerweise auch so. Irgendein Veranstalter hat mich bei einem Seminar mal angekündigt als die Plot Queen und musste so lachen, weil im Prinzip, ja, ich mache das schon, wenn ich ein Buch anfange, mache ich mir relativ genau Gedanken, zumindest über die wesentlichen Wendepunkte und so und versuche das auch den Plot einigermaßen zu bauen. Das darf aber auch nicht zu viel werden, weil dann langweilt mich nämlich das Schreiben.
Ja.
Das heißt, ich muss wirklich eine gute Balance finden zwischen Plotten, drauf losschreiben und das ist das, was ich gerade als Moduswechsel bezeichnet habe. Ja. Und wenn man quasi beide Methoden beherrscht, weil man sie ausprobiert hat und sich in beiden mal bewegt hat, dann kann man nämlich tatsächlich in Momenten, in denen es nicht mehr funktioniert, sich einfach mal überlegen, gehe ich jetzt in einen anderen Modus rein und dann sind Blockaden eigentlich gar nicht mehr so bedrohlich, wie sie wirken. Wenn
ja,
man
das ist als doppelter Boden, ist das super.
Ja, wie so eine Leitplanke eher, ne? Genau. Also es ist ja so das Bild, was ich ganz gerne benutze. Alles Handwerk verstehe ich als eine Leitplanke, die mir helfen kann, wenn ich auf meinem Weg hin zum fertigen Buch ins Schleudern gerate. So.
Ja. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Also ich benutze das Exposé eigentlich eher nur zum Pitchen erstmal.
Ja.
Und wenn ich den Vertrag habe, dann ist es meins.
Dann und dann machst du alles ganz anders, so dass hinterher der Verlag mit dem die Haare rauf.
Genau, hat ja unterschrieben. Kommt da nicht mehr raus. Genau. Nee, aber gut, also grundsätzlich hält sich schon noch grob dran, aber es ist nicht so wie im Exposé. Aber wenn ich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wenn ich mal nicht weiterkomme, da gucke ich da tatsächlich nochmal rein. Was war denn so die Grundidee? Und das kann echt sehr helfen. Also ich hatte bis jetzt richtige Schreibblockaden, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Also es ist schon mal so, dass ich irgendwann mal hängen bleibe und denke so, boah, wie könntest du denn da jetzt weiterkommen und dann, wie kriegst du da die Kurve und so, dass ich da ein paar Tage drüber brüte. Aber so richtige Schreibblockaden, hast du sowas schon mal?
Ja, ich finde, man muss das so ein bisschen differenzieren. Also wenn man wirklich, so wie ich das ja oft mache bei einem Thriller oder so, sehr handlungsgetrieben schreibt und sehr auf einer Plotstruktur ja auch angewiesen ist, dann eher nicht, weil ich eben dann diese Methoden habe. Was ich durchaus habe, sind mal so Phasen, wo ich denke, ach, wer will das eigentlich lesen? So, ne? Also Selbstkritik, die einen dann blockiert oder so. Das ist aber dann was ich bekämpfe, indem ich meinen Hund schnappe und da so einen Spaziergang mache oder so. Also richtig, wie soll ich sagen, dramatische oder existenzielle Schreibblockaden habe ich in dem Sinne auch noch nicht gehabt.
Ich halte es auch eher für einen Mythos, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man den eigenen Schreibprozess versteht. Ich verstehe mich schon durchaus auch in gewisser Weise als Handwerkerin und habe nicht so diese absolut künstlerische Attitüde, ne? Sondern wenn ich sage, ich stecke jetzt an irgendeiner Stelle fest, dann gucke ich, wie gesagt, Leitplanke, ne, habe ich gerade schon gesagt, dann setze ich mich hin und gucke, was ist jetzt eigentlich das Problem? Sind die Figuren noch zu blass? Muss ich in den Figurenbau eher einsteigen? Ist es ein dramaturgisches Problem? Stimmt mit dem Thema noch was nicht oder irgendwas? Und das sind alles Fragen, die man dann so abarbeiten kann, die ja letztendlich auch wieder Handwerk sind und die einem dann aus so einem Loch raushelfen. Ich habe keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, was über meine Mutter schreiben müsste oder so und dann in so emotionale Kalamitäten kommen würde. Das weiß ich nicht, das habe ich noch nie ausprobiert. Aber dadurch, dass ich mich eben als Unterhaltungsautorin mit einem starken handwerklichen Anspruch sehe, kann ich eigentlich sagen, habe ich das auch eher nicht.
Genau. Das ist super interessant. Es passiert gerade was mit mir. Ich fange gerade drüber nachzudenken, wie ich an die Arbeit gehe. und was du jetzt so gesagt hast, in so ein paar Sätzen, ich, ja, check, mache ich auch. Aber das passiert alles auf einmal bei mir.
Mhm. Also, ich will das auch gar nicht so in so einen Dualismus packen. Ne? So, da steckt so eine E- und U-Debatte drin oder Kunst und Kommerz und weiß ich nicht. Das finde ich alles super mühsam und auch sehr oft, wie soll ich sagen, völlig überflüssig, meiner Meinung nach. Und
was ist denn dein Ziel? Was willst du denn mit deinen Büchern erreichen?
Wenn du so fragst, ist mein erstes Ziel, ich möchte Leute unterhalten.
Genau.
Und so. Das ist mein allererster Anspruch. Wenn die Leute sagen, ey, dein Buch war stinklangweilig, dann habe ich was falsch gemacht.
Ja.
Und der zweite Punkt, der darunter liegt, und da bin ich dann zu sehr irgendwie auch im Wissenschaftsbetrieb, in Anführungszeichen, unterwegs, können wir gleich im Detail nochmal drüber reden, dass ich mir denke, ideal ist es, wenn die Leute das Buch weglegen und sagen, boah, das war spannend und dann einmal drüber nachdenken und sagen, boah, jetzt habe ich aber auch noch irgendwas gelernt bei, weiß ich nicht, Probe 12 zum Beispiel, geht es um Antibiotikaresistenzen. Da ist mir ganz, ganz oft gesagt worden, ey, das, was du da beschreibst oder was ihr da beschreibt, das schreibe ich, habe ich ja zusammen mit einer Kollegin geschrieben, das wusste ich vorher gar nicht so, ne? Mhm. Also die Kollegin, die Susanne, mit der ich das zusammengeschrieben habe, nennt das Edutainment und ich finde, das ist ein ganz guter Ausdruck.
Edutainment. Okay, was heißt das?
Also ich unterhalte und lehre ist das falsche Wort. Also die Leute lernen dadurch noch was, ohne dass sie das aber mit dem Zeigefinger hingeballert bekommen. Ne?
Ist das ein Genre?
Ich hätte das gerne als Genre.
Okay. Was jetzt, also das Wort höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ja, das hat Susanne sich, ich weiß nicht, ob das von ihr stammt, aber Susanne benutzt das oft. Also das, was wir machen, ist Edutainment. Ne? Wir
das ist aber gar nicht verkehrt. So.
Ja, genau.
Ein guter Ansatz, also auch für die Schule.
Ja, also, genau, klar.
Für wen schreibst du denn in erster Linie? Schreibst du für dich oder für dein Publikum?
Schon fürs Publikum, wobei ich aber eben irgendwie auch immer dazu selbst gehöre. Also ich muss ein Buch, ich kann kein Buch schreiben, was mir selbst nicht gefallen würde, was ich nicht lesen würde. Das funktioniert nicht. Passiert ab und zu mal. Also es gibt immer mal wieder so Phasen, wo meine Literaturagentin sagt, weiß ich nicht, hatte ich vor ein paar Jahren mal, oh, gerade irgendwelche Liebesromane aller, weiß ich nicht mehr, was war Nicholas Sparks oder was damals gerade in, kannst du nicht mal sowas schreiben? Und ich bin jemand, ich lasse mich gerne herausfordern und habe gesagt, ich versuche das. Okay. Und ich habe nach, weiß ich nicht, 30 Seiten festgestellt, das ist nichts für mich, gar nicht. Ja. Und dann habe ich es wieder sein lassen. Aber das weiß ich jetzt nur, dass ich das nicht kann. Also ich bin keine Romance-Maus.
Also du rennst jetzt auch nicht dem Trend hinterher, bewusst.
Nicht wirklich, also es ist schon immer so, dass ich ein bisschen gucke, was wird gerade gesucht oder was, ne? So bin ich ja auch veröffentlicht worden. Das ist vielleicht ganz interessant für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sie selbst irgendwie noch vor der ersten Veröffentlichung sind. Es war durchaus schon so, dass ich nicht in dem Genre veröffentlicht habe, nicht debütiert habe, in dem ich eigentlich schreiben wollte. Ich habe ja gesagt, 2005 mein erstes Buch bei Rowohlt veröffentlicht, das war ein historischer Roman. Und eigentlich wollte ich in der Zeit Fantasy schreiben. Und das war aber eine Zeit, in der sich Fantasy gar nicht verkaufte. Ja. Und dann habe ich mit meinem damaligen Agenten hin und her überlegt und war so die Frage, naja, was ich machte in meinem fantastischen Weltenbau war immer sehr mittelalterlastig. Und dann fragte er, hast nicht mal Lust, was einen historischen Roman zu schreiben? Und dann war meine erste Reaktion, oh Gott, ich und historischer Roman, ich bin mit einer 5 in Geschichte von der Schule abgegangen sozusagen, habe Geschichte gehasst und dann habe ich gedacht, das ist überhaupt nicht mein Genre und habe dann aber, wie gesagt, ne, ich lasse mich gern herausfordern, habe dann irgendwie viel so kürzere Texte übers Mittelalter gelesen, so ganz kuriose Sachen teilweise auch und stieß dann auf eine Thematik, die sich mit Astronomiegeschichte beschäftigte und das tickte was an, weil ich mich schon als Jugendliche immer für Astronomie begeistert habe und auch heute noch eine begeisterte Sternenguckerin bin. Und mich da auch viel mit der Physik, also mit Astrophysik, das wollte ich eine Zeit lang mal studieren, auch damit beschäftigt. Und dieses Thema piekte mich. Und dann habe ich gedacht, okay, daraus versuche ich mal was zu machen. Und daraus habe ich dann meinen ersten historischen Roman geschrieben. Und so bin ich dann quasi debütiert, nicht in dem Genre, in dem ich eigentlich wollte. Aber das war dann so ein bisschen so eine Konzession an das, was der Markt gerade wollte. Aber ich habe mich trotzdem nicht verbiegen lassen, weil ich ein Thema hatte, was ich spannend finde. Und das ist immer so mein Motor. Es muss mich selbst interessieren, die Sachen, über die ich schreibe.
Ja, das ist ja wichtig, sonst verlierst du ja die Authentizität.
Genau. Und insofern ist dann quasi schon irgendwie auch so ein gewisser Blick auf mein Publikum. Ne? Also ich möchte schon auch ein bisschen irgendwie das abliefern, was die Leute lesen wollen. Aber gerade bei Probe 12 und Toxin, die ich gerade schon angesprochen habe, kracht es jetzt gerade ein bisschen, weil eben immer dieser Wissenschaftsanspruch da drin ist, den ich habe. Und das ist wirklich gerade was der Markt gar nicht möchte. Ne? Wissenschaftsthriller und das auch noch von Frauen geschrieben, glaubst du nicht?
Um Gottes Willen.
Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Das würde ich ja lesen, aber es haben ja 2 Frauen geschrieben. Wörtliches Zitat habe ich so gehört.
Wow, okay, krass, gibt es das immer noch?
Immer
wow.
Noch, leider, ja. Und das piekt mich natürlich so sehr, dass
dann
ich...
Dann jetzt erst recht, ne?
Wird erst recht, ne? Ja. Ja, genau. Insofern ist das auch mal so ein Mischding, ne? Ja, natürlich gucke ich aufs Publikum, die bezahlen ja schließlich auch meine Brötchen, aber ich lasse mich dann auch nicht irgendwo hin verbiegen und mache Dinge.
Aber bist dann auch so, kommst dann in die Trotzphase?
Weil ich habe eine sehr große Reaktanz, ja.
Das geht mir ähnlich. Ich werde jetzt Ende des Jahres, sehr wahrscheinlich werden wir einen Ü50 Poetry Slam machen. Okay. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass ich das zusammen mit Andreas Ross mache, der aus Darmstadt kommt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Und der hat früher Poetry Slams viel gemacht, hat da mitgemacht und irgendwann wollte er wieder mitmachen. Dann haben die gesagt, nee, du bist zu alt, du darfst nicht mehr mitmachen. Dann habe ich so, was? Super. Ist jetzt nicht dein Ernst oder was? Doch, die haben gesagt, ich werde zu alt. Also, pass auf, mein Freund, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Mhm. Wir machen einen Ü50 Poetry Slam, dürfen nur Leute über 50 mitmachen, die anderen bleiben draußen. Okay. Nur auf Trotz. Ja,
ja.
Und ob da jetzt 10 Leute hocken oder 100, ist mir scheißegal. Hauptsache, wir haben es gemacht.
Das ist ein guter Trotz, finde ich.
Ja, weil sowas finde ich unmöglich, einen da aus seinem Alter zu reduzieren. Ja. Ja, also der kann doch trotzdem ein guter Poetry Slammer sein. Also was soll das? Genauso ist zu sagen, wenn eine Frau ein Wissenschaftsbuch schreibt, kann es nichts sein. Sag mal, müssen wir doch direkt die Hand ausfahren. Also ehrlich, sowas.
Mich motiviert sowas.
Dass es sowas überhaupt noch gibt. Ja, mich würde das auch motivieren, ehrlich gesagt.
Es wird mehr wieder, Maddie, es wird mehr.
Ja. Lass.
Genau, lass uns beim Thema bleiben.
Genau, sonst eskaliert es hier. Du hast jetzt auch gesagt, so dieses genrefremde Schreiben, aber dann trotzdem in deinem Ding bleiben. Das ging mir ähnlich. Ich habe, also war auch 2008 dann veröffentlicht mit einem historischen Roman. Da war das scheinbar, also das erste Jahrzehnt vom 2000er war wohl scheinbar irgendwie so ein historisches Ding. Das hat sich auch verkauft wie geschnitten Brot. Das war super. Mhm. Und das Blöde war, dann habe ich mich auch verleiten lassen, hier Krimi und historisch. Mhm. Also historischer Krimi.
Ja.
Und dann bin ich da hängen geblieben und ich kann doch eigentlich gar keine Krimis. Ich hab mir das so weh getan bei dem, weil da muss ja wirklich alles stimmen dann auch. Ne? Also du hast nicht so viel Freiheit in der Geschichte, weil es muss ja passen. Ne? Warum bringt er den jetzt da um und wie kommen die Beweise zur Polizei? Und ich habe auch immer so geschrieben, dass man relativ früh schon wusste, dass wer der Mörder ist, so Columbo-mäßig, weißt du? Mhm. Boah, das war mir zu tricky.
Da hilft es tatsächlich, einen guten Plot auszuarbeiten vorher. Ja. Also das ist wirklich eins der Genres, wo ich jederzeit sagen würde.
Unbedingt.
Hilft auf jeden Fall. Heißt auch nicht, dass das eher eine Regel ist. Ne? Nichts, was ich unterrichte, ist in irgendeiner Form eher eine Regel. Ich bin selbst immer das beste Beispiel. Ich habe eine Jugendbuch-Mystery-Trilogie geschrieben, Herz aus Glas. Und die ist, weiß ich gar nicht, 2014 oder so erschienen. Und das ist so eine, so eine Geister-Mystery-Geschichte mit ein Mädchen verliebt sich in einen Jungen, dessen Freundin gerade gestorben ist, bla. Und dann gibt es so eine Geistergeschichte und so. Und das ist so konstruiert, das war Wunsch des Verlages, dass der erste Band in sich abgeschlossen ist, spielt auf einer Insel im amerikanischen Osten, auf Martha's Vineyard. Und es sollte so gebaut sein, dass der erste in sich abgeschlossen ist und mit dem zweiten setzt dann quasi, setzt es nochmal an, also quasi sie kehren auf die Insel zurück. Mhm. Und dann gibt es noch einen großen übergeordneten Story-Arc, der über alle drei Bände geht, sodass man also merkt, der Täter, der in Band 1 entlarvt wird, ist der Täter, aber es steckt mehr dahinter, so, ne, ganz grob gesagt. Und da war es so, ich hatte den ersten geschrieben, der funktionierte super, der war erschienen, der kam gut an, der zweite erschienen und das ist so konstruiert, dass im zweiten der Midpoint der Geschichte tatsächlich am Ende des Buches ist. Das heißt also, es ist ein richtig fieser Cliffhanger an der Stelle. Und dann Band 3. Und Band 2 war erschienen, die Leute geierten und sagten, boah, ist das fies, wann kommt denn jetzt bitte schön Band 3? Beeil dich mal, du dumme Nuss. Mhm. Und das war dann so, ich glaube, im Abstand von einem halben Jahr von dem Verlag geplant. Und ich merkte beim Schreiben vom letzten Drittel, vom dritten Band, dass das, was ich geplant hatte, nicht aufgeht. Funktionierte nicht. Oh. Und ich habe echt gerungen und gemacht und getan, bis mir dann irgendwann aufging, ich habe einen falschen Täter. Ich hatte einen falschen Täter im Kopf und dann habe ich erst mal aufgehört, habe meine Lektorin angerufen und hat mir gesagt, so, das und das ist passiert. Und man hörte sie so, was machen wir jetzt? weil ne, die ersten beiden Bände waren erschienen. Normalerweise, wenn mir das passiert, dann arbeite ich vorne um. Das ging aber nicht mehr, weil die Bücher erschienen waren. Ja. Und das Spannende war, ich habe dann gesagt, okay, ich melde mich mal in ein paar Tagen wieder. Ich muss da jetzt erst mal drüber schlafen und drüber nachdenken. Und ich bin das dann tatsächlich mit meinen Leitplanken-Themen, die ich vorhin alle angesprochen habe, mit Abstand durchgegangen und habe festgestellt, dass vorne alles funktionierte mit dem richtigen mit der richtigen Täterfigur. Also es war nichts, was vorne dann falsch war, einfach dadurch, dass ich hinten den Täter nochmal geändert habe. Und das fand ich krass, weil ich gemerkt habe, wie viel beim Schreiben und beim Konstruieren von Geschichten das Unterbewusstsein arbeitet. Ich glaube, mein Unterbewusstsein wusste das die ganze Zeit. So, ne? Und das so zu diesem Thema, dass ein Thriller nicht funktionieren kann, wenn man ihn nicht bis ins letzte Detail durchgeplottet hat, das stimmt auch nicht. Also stimmt eigentlich gar nichts. Man kann gar nichts für sich annehmen beim Schreiben.
Also ich gehe ja so daran, ich gucke den Leuten zu beim Schreiben. Also ja, denke mir quasi die Geschichte aus und lasse mein Unterbewusstsein quasi diese Geschichte erzählen und gucke dann beim Schreiben zu und schreibe mit.
Das ist ganz spannend. Hast du da eher die Handlung erst im Kopf oder erst eine Figur?
Nee, eigentlich, also bei meinem letzten Buch war es so, das war einfach so ein Inspirationsding. Das hat mir ein Kumpel erzählt, was bei einer Auswärtsreise zum Auswärtsspiel von der Eintracht passiert ist. So eine kurze Story eigentlich nur, und das hat mich zu dem ganzen Buch inspiriert. Und dann hatte ich das, bumm, im Kopf. Das andere Problem war dabei, ich hatte es ja schon geschrieben in meinem Kopf und musste es dann in den Computer bringen. Das war das Problem, dass ich es wieder rausholen konnte, weil bei mir ist es so, wenn die Geschichte erzählt ist, die Geschichte erzählt, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja,
und dann musste ich das halt nochmal aufschreiben. Und aber ansonsten, boah, schwierig. Mal so, würde ich sagen. Also,
total spannend. Ich schreibe nämlich gerade einen Artikel für die Federwelt, für die nächste Ausgabe. Da geht es um Figurenbau. Und ich habe die These, dass es zwei unterschiedliche Arten gibt, wie man Figuren baut. Und das hängt davon ab, ob man Plot, also handlungs- oder charaktergetrieben schreibt. Was dahinter steckt, ist, dass ich glaube, also bei mir ist es jedenfalls so, und ich würde das gern wissen, ob das allgemeingültig ist, im Sinne von, ich habe für ein Buch entweder erstmal die Handlung, also ich weiß, was passieren soll, da ist jemand, der will, keine Ahnung, das Olympiastadion in die Luft sprengen und der Ermittler muss das verhindern, wie bei 40 Stunden. Und dann entwickle ich die Figuren so, dass sie diese Story tragen und dass sie da reinpassen. Also ich baue die Figuren in die Geschichte. Und dann gibt es aber genau ja das Gegenteil, dass man sagt, ich habe eine Figur im Kopf, keine Ahnung, zwei Schwestern oder weiß ich nicht irgendwas, und die stehen als Figur fest und dann gucke ich, so wie du das gerade erzählt hast, was machen die Figuren, wenn ihnen etwas passiert? Das ist dann eher meiner Meinung nach charaktergetrieben geschrieben. So, ne?
Ich glaube, wenn du eine Idee hast für eine Geschichte und passt dir dann deine Charaktere an, ist es beim zweiten Buch umgekehrt, wenn du mit den gleichen Charakteren weiterschreibst. Weil du hast ja die Idee für die Geschichte und da kommen dann die Charaktere dazu, die in die Geschichte passen. So wäre es jetzt bei mir. Also ich habe die Idee mit dieser Auswärtsfahrt und habe mir die Charaktere dazu, drei Freunde, die ein bisschen dappig sind und sich halt auch wie Männer benehmen. Und wenn sie alleine sind, ohne Frauen.
Ja.
Ja, so kindlich halt.
Nicht wahr?
Ja.
So, warte. Ja.
Und dann ist es so, dass die drei jetzt da waren. Und jetzt fange ich an, Geschichten zu erzählen über diese drei Typen, die denen passieren könnten, weil sie so sind, wie sie sind.
Ja, total spannend, klar. Ja, das ist wohl so. Witzig, das erklärt auch, warum ich mit dem zweiten Wattenmord viel mehr Probleme hatte als mit dem ersten, weil ich nämlich nicht parallel die Figuren noch dazu entwickeln konnte. Weil das Entwickeln ist dann tatsächlich wieder Hand in Hand gehen, ne? Richtig, interessant.
Das Coole ist jetzt, beim zweiten Buch ist es so, dass ich, also Frankfurt und Offenbach sind ja Spinnefeind, auch im Fußball und so. Und ich habe jetzt quasi drei Frankfurt-Fans. Und da hat mir der Thorsten Fiedler, der OFC-Fan ist, der hat mir gesagt, schön, dass du deine Charaktere nach alten OFC-Größen benennst. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wollte nur, dass die also SG und E heißen. Sigi, Gary und Erwin heißen die, SGE. Und da hat er gesagt, schön, dass Sigi, oder Erwin Kostede war ein Spieler und Sigi, keine Ahnung, auch irgend so eine Offenbach-Legende. Und jetzt habe ich es so gemacht, dass ich drei Offenbach-Fans parallel, also die haben quasi das Spiegelbild in Offenbach von den drei in Frankfurt und die heißen Bernd nach Bernd Hölzenbein und Jürgen nach Jürgen Krabowski mit ähnlichen Namen. Und dann habe ich noch einen Kollegen dazu genommen, der unbedingt mit ins Buch wollte, was es auch wieder einfacher macht, weil den Charakter kenne ich ja. Da muss ich keinen entwickeln. Also da ist es schon so, dass ich sehr oft Freunde und Kollegen in den Büchern habe, weil mir das die Arbeit vereinfacht, weil ich ja weiß, wie die sind. Und die kann ich dann so ein bisschen schon ein bisschen überspitzen, weil ich gern satirisch schreibe oder halt auch ein bisschen komödiantisch.
Ja, okay.
Und dann, also mir macht es einfach nur Spaß, dann solche Leute zu entwickeln und denen Sachen passieren zu lassen.
Aber sowas ist doch spannend, oder? Das ist für mich wieder ein Zeichen dafür, wie stark unser Unterbewusstsein mitarbeitet. Ja, also dein Unterbewusstsein kannte diese Namen mit Sicherheit.
Ja.
Hat da irgendwie einen Grund gehabt.
Möglich, ja.
Also,
und jetzt, ich konnte es halt nicht auf mir sitzen lassen, dass ich jetzt hier so zwei Offenbach-Legenden bei Eintracht Jetzt habe ich es quasi nochmal umgedreht. Dann.
Ich bin gar keine Fußballmaus, aber Hannover und Braunschweig haben eine ähnliche Feindschaft. Ja, ich weiß es wohl.
Geht gar nicht. Ja. Ja, aber so, weißt du, die Leute fragen dann, wie kriegen sie denn die Ideen? Du kannst in jedem Raum, das sind tausende Ideen. Du musst sie einfach nur aufheben. Ja? Das ist einfach, du kannst über jede Wasserflasche, kannst du eine Geschichte schreiben einfach.
Ja, weißt du, ich glaube, Andreas Eschbach hat das mal bei einer Lesung hier in Braunschweig gesagt. Als diese Frage auch kam, sagte er nur, er kann ja dann sehr auf den Punkt sein, sagte nur, sie fallen mir ein. Und ich dachte so, ja, genau. Also das werde ich tatsächlich auch ganz, ganz häufig gefragt, wie kommen Sie auf Ihre Ideen?
Ja, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, dabei müssen die einfach nur die Augen aufmachen.
Also. Ja, ich glaube, also keine Ahnung, ich würde vermuten, es steckt diese Frage dahinter, wie machen Sie aus der Idee dann tatsächlich auch hinterher die Geschichte? Das vermute ich ganz, ganz häufig, weil was mir tatsächlich häufig passiert ist, dass mich nach der Lesung Leute ansprechen, boah, das war toll oder weiß ich nicht, dann irgendwie etwas zu der Lesung sagen und dann aber sofort dazu übergehen, ich würde auch gerne mal einen Roman schreiben, aber. Und das aber, was dann am häufigsten kommt, ist, ich weiß nicht wie. So, ne, und dann sind wir wieder beim Handwerk, ja. Ne? Wo ich dann sage, na, es gibt schon so ein paar Tricks, die man anwenden kann und wo man dann ins Schreiben kommt und so gewisse Dinge wie Dramaturgie oder so, darüber ein bisschen Bescheid zu wissen, ist durchaus nicht die dümmste Idee, wenn man Romane schreiben will. Aber letztendlich ist es eine Form von, ich muss mich dann auch trauen, es zu machen, ne?
Ja, einfach machen.
Ja. Ja, naja, aber das habe ich durchaus auch schon gelernt jetzt in meinen langen Jahren als Seminarleiterin. Wenn ich immer wieder versuche und immer wieder scheitere, die ominöse Seite 50, dann frustriert das ja irgendwann auch.
Ja, ne? Stimmt. Ja, aber da muss man sich halt Gedanken machen, wie es weitergehen könnte.
Naja, genau. Und dann sind wir wieder auf diesem Handwerklichen, ne? Wo ich dann sage, naja, das hat schon einen Grund, dass du immer auf Seite 50 oder ne, so meine These zwischen Seite 50 und Seite 100 ist oft dieser Punkt, an dem eine Geschichte abstirbt dann. Ja. Und das hat schon seine Gründe, natürlich. Ne?
Also ich bin jetzt auf Seite 72, glaube ich, und bei mir fängt es jetzt an. Jetzt fange ich an, Gas zu geben.
Das ist der totale Klassiker. Ja. Und immer wieder passiert das. Und auch wenn ich mit Kindern arbeite, dann ist das immer so ungefähr nach dem ersten Drittel. So Exposition ist fertig, ich habe mir alles ausgedacht und ab jetzt muss ich mit dem arbeiten, was ich mir ausgedacht habe.
Ja, aber du musst aber auch manchmal Sachen vorbereiten.
Das stimmt.
Ja, also mittlerweile, gut, ich mache das jetzt auch schon seit 25 Jahren, da entwickelt man schon so ein Gefühl dafür. Und es ist ja auch nicht so, dass du nur an diesem Buch arbeitest, wenn du auch wirklich tippst. Das ist ja, du arbeitest ja ununterbrochen an der Geschichte.
Ja, das ist vielen, glaube ich, nicht klar, wenn sie das als Traumberuf sehen.
Nee, das kann dich schon mitnehmen irgendwo hin. Ne? Also das ist oft, also wenn ich habe auch gezwungenermaßen, mehr oder weniger, muss ich sagen, öfters mal bei Karneval auf der Bühne gestanden und habe aus meinen Kurzgeschichten eine Stand-up-Nummer gemacht. Und die Leute denken dann so, oh, das ist ja 5 Minuten, meine Güte. Ne? Also hast du zwischen 7 und 12 Minuten auf der Bühne und musst dann da abliefern. So, und da denken die, ja, für 12 Minuten Arbeit lässt sich bezahlen oder was? Nee, das sind Monate, Monate, an denen du ununterbrochen Tag und Nacht an diesem Ding arbeitest, weil es einfach dich beschäftigt. Ne?
Total.
Ja, und das ist, also wenn sowieso so eine Definition mit dem Geld, kann ich eigentlich auch nicht verstehen, immer, was das soll, dass die Leute sich immer über Geld definieren. Das ist doch, aber die sehen einfach diese Arbeit nicht dahinter, die hinter so einem 12-Minuten-Stück einfach steckt. Von der Idee bis zu auf der Bühne, dass du es auswendig vorträgst, die Pointen stimmen, das Timing und so weiter, ja. Und das ist eine Sauarbeit.
Ja, klar.
Und das Dumme ist dann, wenn du dann auch noch da bist, wo du eigentlich gar nicht hingehörst im Karneval. Ich bin kein Karnevalist. Ja, und das macht es dann nochmal schwieriger, die Hürde zu nehmen. Boah, und dann fingen sie dann, ah, das war doch super, das nächste Mal machst du ein Hausmeisterchen. Nee, ich verkleide mich nicht. Ich krieg mehr die Müller oder gar nichts. Ja, weil ich bin kein Schauspieler. Ja. Aber das ist so dieses ständige Arbeiten an den Sachen, auch wenn du nicht schreibst gerade. Und das ist halt, aber gut, Gott, man meint, es wäre eine Krankheit, ne?
Ich sage immer zu meinen Studierenden, wir sind alle gleich bekloppt insofern. Also man braucht schon eine gewisse psychische Disposition, glaube ich, um sich dem...
Geht dir das auch so, wenn du in Gesprächen so gute Sätze hörst und so, boah, da könnte man was draus machen?
Natürlich. Oder weiß ich nicht, wenn ich Leute treffe, die irgendwie ein besonderes optisches Merkmal haben.
Yeah.
Ich bin dann nicht, ich sag mal, unhöflich genug, um den Leuten zu sagen, Moment mal, ich muss das jetzt eben schnell aufschreiben. Es gibt ja Leute, ne? Also es gibt ja Autoren, von denen sagt man, wenn denen was eingefallen ist, haben sie die Leute mitten im Satz stehen lassen und sind in ihr Arbeitszimmer gegangen. Das bring ich nicht. Aber ich versuche das dann so schnell wie möglich festzuhalten und das dann in irgendeiner Form mal zu verwenden. Und da stecken dann oft auch wieder Themen oder Ideen drin, ne?
Ja. Also Inspiration ist überall. Das ist das. Also vielleicht ist es auch so ein gewisser Typ Mensch einfach, der das einfach so mitnimmt. Weiß nicht. Also ich bin ja nie erwachsen geworden, zum Glück. Und deswegen ist es auch so. Ich habe ja mit, weiß nicht, wann hast du denn das erste Mal ein Buch in der Hand gehabt?
Gelesen, meinst
ja,
du?
Als ich.
Das ist immer so, klingt immer so blöd, aber es ist leider wahr. Ich konnte lesen, bevor ich in die Schule gekommen bin.
Okay.
Und zwar, da steckt wirklich eine ulkige Geschichte hinter. Ich hatte einen Onkel, der las Bild-Zeitung. Und die hat ja so schöne große Headlines. Und ich habe mir von dem immer die Buchstaben erklären lassen. Ich habe gesagt, was steht da, lies vor. Und habe dann die Buchstaben mir zusammengestopselt. Meine Lehrerin in der Grundschule ist bekloppt geworden, weil ich natürlich nicht nach der Methode und rauf und runter. Egal, auf jeden Fall, also ne, ein bisschen lesen konnte ich da schon. Und habe aber auch in der Zeit schon selbst Geschichten erzählt. Mein Vater hat immer gesagt, jetzt spinnt sie wieder rum auf so eine liebevolle Art und Weise. Also das war irgendwie alles immer schon angelegt. Die ersten Bücher habe ich, glaube ich, relativ früh in der Grundschule dann, als ich dann wirklich richtig lesen konnte, war ich die totale Büchermaus.
Weißt du noch, was dein allererstes Buch war?
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, was meine Lieblingsbücher in Kindheitszeiten waren. Wo ich die ganze Reihe habe, die ich auch irgendwo noch stehen habe, das ist eine Reihe, die kennt kaum jemand, die hieß Pünkelchen.
Okay.
Ist völlig unbedingt. Ich hatte eine Oma, die hatte irgendwie ein Talent dafür, Kinderbücher zu finden, die keine Sau kannte. Das ist ganz lustig. Ich bin mit den Klassikern, also das, was man so als Kinderbuch-Klassiker bezeichnet, ne, Pippi Langstrumpf und so weiter, erst viel später in Berührung gekommen. Also ich habe dann solche Sachen wie Pünkelchen, das war ein holländischer Autor und ging um so einen kleinen Wichtelmann, der in dem großen Haus, in der großen Stadt, in dem großen Haus hin mit zwei Mäusen oder drei Mäusen im Mäuseloch wohnte und dann hat er irgendwelche Abenteuer erlebt. Das waren meine ersten Leseerlebnisse. Aber quasi Geschichtenerzählerin war ich da schon. Da habe ich immer alle möglichen Geschichten den Leuten schon erzählt, bevor ich lesen konnte.
Das ist interessant, gell? Scheinbar ist es tatsächlich eine Veranlagung, ne, sowas.
Ja.
Also ich habe eigentlich früher, also ich bin ja auch relativ früh auf die Bühne gegangen, sage ich mal.
Ja.
Also es war auch immer so, dass ich einer von den, will nicht sagen Klassenclowns oder so, aber ich habe schon immer gerne Leute zum Lachen gebracht und unterhalten. Und habe dann irgendwann mit, glaube ich, 18 oder so das erste Mal die CAP moderiert zum Ort, ne? Und wir haben dann auch so eine Montagsabendshow gemacht. Da habe ich das moderiert und das hat mich einfach getriggert. Ich fand es so geil, auf der Bühne zu stehen. Die Leute reagieren auf mich und so. Dabei bin ich da überhaupt nicht so der Menschentyp, ne? Das ist ja das andere. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann kann ich mit den Leuten interagieren und alles. Aber wenn ich von der Bühne abgehe, dann will ich einfach unsichtbar sein.
Das hört man oft.
Das ist ganz komisch, ne? Und ich bin dann immer völlig verwirrt, wenn die mich alle ansprechen. Warum redet der mich jetzt an? Wo kennt denn der mich, ne? Dabei, du Depp, du standst eben vor 500 Leuten da oben und jeder hat dich angeklotzt, ne?
Ja,
und dann wunderst du dich, dass die dich anschwätzen.
Das kenne ich auch, so Dinge, die man auf der Bühne erzählt und 5 Minuten später nicht mehr weiß. Das ist nun mal passiert bei einer Lesung in der Grundschule hier bei uns im Ort. Sprach mich hinterher eine Nachbarin an und sagt, hey, wir wollen uns auch dem nächsten Hund anschaffen. Und ich so zu ihr, woher weißt du, dass wir uns einen Hund kaufen wollen? Ich sage, weil du das gerade auf der Bühne erzählt hast. Ich wusste es nicht mehr.
Genau. Das ist so richtig schizophren eigentlich. Ne?
Ja, total. Ist ja sowieso, ne, als Autor.
Ne? Das auch mal erlebt, da war ich im Stadion beim Spiel und sitze da auf dem Mäuerchen. Ich hatte da gerade Brandsicherheitsdienst, ne, und habe dann gewartet, bis das Spiel losgeht und habe so vor mich hingeträumt und sitze auf so einem Mäuerchen und auf einmal kommt einer wie aus dem Nichts und schreit mich an, der Heinrich, der ist super. Und denk ich, wer ist Heinrich? Wer bist du? Warum schreist du mich an? Völlig überfordert, ne, mit der ganzen Situation. Ich so, was ist denn mit dem los, ne? Und dann kam raus, dass der einen von meinen Türmer-Romanen gelesen hat und da ist die Figur Heinrich und das ist der Pförtner. Und das ist so ein Trotteltyp. Ne? Die mag ich eigentlich am liebsten, diese Figuren, die so dappisch sind und so immer so ein bisschen rumstolpern da durch die Gegend und Frankfurter Original und so ein Kram. Und den fand er halt lustig. Ne? Und da dachte ich, Alter, bist ich da erstmal dahinter gestiegen, was der von mir will? Ne? Und warum erkennt er mich? Und dann, ja, ich hatte die Uniform an, ich erzähle ja eben, ich bin Feuerwehrmann und Schriftsteller. Ne? Und dann diese Assoziation, die musste aber auch erstmal im Kopf kriegen. Ich sitze ja nicht da und denke, ich habe die Uniform an, ich bin der Mehdi Müller, der Autor. Ja. Nee, ich sitze da und warte, dass das Spiel losgeht. Ne? Ja. Und dann kommt wie aus dem Nichts dann, ja. Und ich so, Alter, voll erschrocken. Ne? Okay. Das sind dann Momente, wo du dann denkst, boah, ich will
traumatisch. Ja.
Das ist ja eigentlich das Gute beim Schreiben, ist ja normalerweise kennt dein Gesicht keiner. Du bist berühmt, ohne berühmt zu sein, ohne diese Nebenwirkung.
Das ist tatsächlich so ein Ding, was ich ganz oft sage, wenn Leute mich fotografieren wollen. Ja. Ich weiß nicht, ich war mal bei einer Lesung, da war so ein wirklich richtig guter Kunstfotograf und der war irgendwie befreundet mit der Buchhändlerin und der hat, ob er mich porträtieren dürfte. Und dann hat er wirklich richtig, wie bei so einem Model, ne, jetzt kommt er rein und will so, ich hab's gehasst. Ich sage, deswegen bin ich Autorin geworden, weil ich quasi hinter der Geschichte bleiben will.
Diese Posen
damals, ja, das weiß ich noch. Aber grundsätzlich hasse ich das. Ich bin ganz froh, hier in meinem Kämmerlein zu sitzen. Ich freue mich, wenn ich Lesungen mache und mache das auch gerne und habe dann auch so ein, glaube ich, so ein, weiß ich sagen, so eine Beziehung mit dem Publikum und gehe dann aber auch wieder raus und bin dann ganz froh, wenn ich im Hotelzimmer die Tür hinter mir zumache.
Genau, wenn du wieder alleine bist.
Ja, genau.
Hast du auch Probleme, also ich hatte immer ein Problem mit Lob umzugehen. Also Kritik konnte ich annehmen, immer gut. Okay. Also heute auch noch. Also wenn es konstruktiv ist natürlich und vernünftig und so, wenn du dann, okay, stimmt, mache ich besser beim nächsten Mal oder so oder ändere es ab oder was weiß ich. Aber wenn jemand kommt und sagt, oh, das ist so geil, das ist klasse, das ist spitze. Und ich, oh, hier, oh. Da habe ich ganz lang gebraucht, um einfach zu sagen, ja, vielen Dank.
Ja.
Ich habe dann immer irgendeine Ausrede gesucht oder sowas, warum es nicht gut ist. Das war ganz komisch irgendwie. Also ich kann mit Lob bis heute nicht wirklich gut umgehen. Und bin eher so der Typ, wenn dann jemand kommt, gut, es kann natürlich auch affig sein, dann kam mal einer in der Pause zu mir und sagte, also ging es auch um einen historischen Roman und da ging es um einen Bienenstock.
Mhm.
Ja? Und ich habe halt, glaube ich, Bienenstock geschrieben. Und dann kam die in der Pause und auch nicht mal, hallo, kann ich mal kurz was fragen oder so, einfach direkt. Das heißt, damals waren das Bienenkörbe und keine Stöcke.
Mhm.
Und meine Antwort war dann, ja, hat deine Mutter dir nie gesagt, dass Klugscheißer keiner leiden kann? Ich kann da nicht an mir halten, weißt du, du kannst doch mal irgendwie ein bisschen höflich, dann, hallo, mir ist da was aufgefallen. Aber dann aus dem Nichts einfach dieser Vorwurf, ne? Du bist dumm, du hast nicht richtig recherchiert. Das war so in meinem Kopf angekommen.
Das ist interessant, weil müsste man jetzt wirklich die Situation sich angucken, hat dieser Mensch das so gemeint oder ist es nur so angekommen bei dir? Das sind ja immer so diese ganzen Kommunikationsstrategien.
Ja, ich glaube, im Nachhinein war das einfach ein Versuch der Kontaktaufnahme.
Das kann schon sein, vielleicht auch irgendwie dann völlig schief gegangen oder so.
Komplett,
bei mir war es so, ich hatte ja erzählt, dass ich als erstes einen historischen Roman veröffentlicht habe. Und ich habe vor meinen ersten Lesungen, der Verlag machte damals eine richtig lange Lesereise, also ich war 4 Wochen unterwegs, das war 2005 noch so. Und ich habe wochenlang vor meiner ersten Lesung Albträume gehabt. Und immer den gleichen. Ich gehe auf die Bühne, schlage das Buch auf und alle Seiten sind leer. Da braucht man ja auch nicht so viel Tiefenpsychologie studiert zu haben, um das zu deuten. Ja. Aber meine Angst war, weil ich mich mit einem Thema beschäftigt hatte, so um die erste Jahrtausendwende, Autoren, und bei uns in der Gegend ist das so ein bisschen so ein Lokalpatriotismus-Thema, Bischof Bernward und Otto der Dritte und blablub. Ich hatte immer Angst, dass ich an den Herrn Oberstudienrat gerate, der besser Bescheid weiß als ich über mein Thema. Und das war wirklich, das war wie im Film. Ich ging, die erste Lesung war in Berlin, das weiß ich noch, und das war voll. Große Buchhandlung, es waren, weiß ich nicht, 120 Leute da oder so, also ausverkauft. Und ich weiß noch, ich gehe auf die Bühne und vorne in der ersten Reihe saß Typ Oberstudienrat. Und ich dachte so, okay, jetzt ne, nicht überreagieren, alles gut. Ne, das ging dann auch alles ganz okay, war dann zufrieden mit dem, was ich da so performt hatte. Aber es war so, der Buchhändler oder die Buchhändlerin, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, hatte vorher schon angekündigt, hinterher dürfen Fragen gestellt werden. Und dann war so, ja, und jetzt die, und, ne, und jetzt die, und die hatte noch nicht Fragen gesagt, dann meldete der sich schon. Und ich dachte, okay, jetzt passiert's gleich in der allerersten Lesung, in der, mit der allerersten Frage. Und er fragte dann, weiß ich noch, wie heute, Sie haben doch über Kaiserin Theophanu, die tauchte auf in dem Buch. Und die hatte doch so eine Schwiegermutter, so, ne, so, so eine Schwiegermutter. Und ich sage, Sie meinen Kaiserin Adelheid? Ja, genau. Und dann merkte ich in dem Moment, der hatte mich abprüfen wollen, ob ich mehr recherchiert habe, als in dem Buch drin vorkam, weil Adelheid spielte in dieser Geschichte überhaupt keine Rolle. Aber das wollte der wissen und danach war der komplett handzahm. Wir haben super interessante Gespräche geführt, die ich dann auch inspiriert, die mich inspiriert haben fürs nächste Buch und so. Und ich habe mich dann danach tatsächlich ein bisschen lockerer gemacht und habe dann gemerkt, ganz oft wollen die Leute nur entweder ins Gespräch kommen, so wie du gerade gesagt hast, ja, oder einfach einmal beweisen, dass sie auch was wissen, weißt du so, ne? Und wenn du das honorierst, ich habe dann wirklich später ab und zu gesagt, ah, interessant, den Aspekt, das habe ich so noch nicht gewusst, das werde ich mal nachrecherchieren, mal gucken, vielleicht mache ich da mal was draus. Dann sind die friedlich.
Ja.
Rebecca Gablé hat es mal erzählt. Die ist ja nun wirklich versiert, was diese ganze Zeit rund um Heinrich den VIII., das ist ja so ihre Leib- und Magenzeit, ne, wo sie viel recherchiert hat, ja, und eben auch viele Bücher darüber geschrieben hat. Und sie erzählte in einem Interview mal, dass sie einen Brief bekam von jemandem, der wohl irgendwie Botaniker ist oder keine Ahnung. Und sie hatte Kleehonig. Also es war, kam Kleehonig vor in ihrer Geschichte. Und dann wurde sie belehrt, dass der Klee aus Amerika kam. Den gab es nicht zu der Zeit in Europa, offenbar. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber jedenfalls, das war die Information. Und dann hat sie sich freundlich bedankt und hat sich amüsiert, weil sagt sie, was niemand gemerkt hat, ist, dass in dem Buch ein Tippfehler war und das Geburtsdatum von Heinrich dem VIII. Falsch war. So, ne? Also das sind so diese Mechanismen, die dann...
Ja, passieren. Genau. Ja, ja. Der Lehrer, ich weiß was.
Ja, so, ja, ja.
Ja, ah, ja, aber die hast du immer. Und du hast das Problem, wenn du historisch schreibst, da habe ich auch von Anfang an drauf geachtet, dass es stimmt einfach, ja. Mhm. Also es muss, weil du hast immer einen da hocken, der dann so ein Ding rauskloppt und dann siehst du echt alt aus, ne? Also das fing ja schon an, dass ich... Was war denn das... hier in Frankfurt, das älteste Haus Frankfurts, das steht irgendwo in Sachsenhausen, ein kleines Hutzelding, total windschief. Und da ist ein Geschichtsverein drin. Und da hatte ich richtig Bammel. Weißt du, das war ein Geschichtsverein, das sind lauter geschichtsinteressierte Menschen und du schreibst über Frankfurt historisch und so, boah, das war richtig Endgegner, ne? Und das ging glimpflich aus, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die drauf kamen. Das ist so, dass der Römer bei uns, also unser Rathaus, hatte nicht immer einen Balkon.
Okay.
Und bis 1900, schieß mich tot, hatte das keinen Balkon. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwo diesen Balkon erwähnt hatte, obwohl es den noch, da hätte noch gar nicht geben sollen. Ui, da ging es dann los. Ja, der Balkon ist erst 1914 oder was weiß ich, wann der da dran gebastelt wurde und hin und her. Ne? Das ist so brutal, die Fallhöhe in solchen. Und dann gehst du nur zu so einem Geschichtsverein. Eieieiei, da hat man dann Bammeln, ehrlich.
Weiß ich gar nicht. Also ist das eine Fallhöhe, die einem aber vielleicht auch nur aufoktroyiert wird, weil letztendlich schreiben wir ja Romane. Ja. Und ich habe diese Diskussion auch mal ganz zu Anfang mit Titus Müller gehabt, der ja ein guter Freund von mir ist und der ja auch historische Romane schreibt, ja, oder damals auch eben im Mittelalter unterwegs war. Und der hatte eine ganz klare Einstellung und sagte, weißt du was, Shakespeare und Schiller haben auch historische Sachen geschrieben und haben sich nicht in Ansätzen an das gehalten, was korrekt war. Und hat er recht, ja, wir schreiben ja Geschichten. Ja. Klar, wenn das jetzt, keine Ahnung, ich in einem Mittelalterroman plötzlich Tomaten auftauchen lasse, das weiß auch Lieschen Müller, ja, dass die nicht... Ja. Dass es die dann nicht gab, dann habe ich mir einfach irgendwie einen Bock geschossen oder so.
Aber selbst wenn, das ist doch für die Geschichte überhaupt nicht relevant.
Eben, genau, es geht doch darum, was erzählt denn die Geschichte und wo ist denn die...
Ob da jetzt ein Balkon war oder eine Tomate da irgendwo rumliegt.
In Verona gab es zur Zeit von Romeo und Julia auch keine Balkons, Punkt. Ist doch scheißegal, ja?
Ja, klar. Ja, so. Genau. Oh Mann. Gut, wir könnten jetzt noch stundenlang so weitermachen, aber
ja,
ich glaube, wir kommen jetzt ins Plaudern. Ich würde jedem jetzt empfehlen, wer wissen will, wer Katrin Lang ist und was sie macht und so. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Einfach mal draufklicken, gucken. Vielleicht auch mal selbst, wenn ihr Bock habt zu schreiben, also traut euch, das ist hier der Aufruf, nicht nur drüber nachdenken, machen. Genau. Und wenn ihr euch dann nicht sicher seid, dann kontaktiert die Katrin und geht zu ihren Veranstaltungen. Da könnt ihr das lernen unter Umständen. Zumindest das Handwerk, sagen wir es mal so.
Da freue ich mich.
Und ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir.
Das, ja, danke, ich auch.
Sind doch sehr wellengleich teilweise, finde ich gut.
Das vermute ich auch, ja.
Und wir haben alle die gleichen Probleme. Und es ist nicht so, wie es erscheint. Das ist auch nochmal so ein Tenor, der hier durchgeht vielleicht, dass man vielleicht auch mal hinter die Kulissen gucken muss, wie so ein Buch entsteht, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis entwickeln kann. Das wäre schön. Das ist auch mit Sinn des Buchgebabbels, um einfach mal zu sehen, was in der Szene überhaupt so los ist. Und da haben wir doch unser Ziel heute erreicht, würde ich sagen. Wunderbar. Katrin, vielen Dank, dass ich dir die Zeit stellen durfte und dass du dich hier bereit erklärt hast, mitzumachen.
Ja, danke, Maddie, das hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, es bringt uns allen was. Deshalb wünsche ich dir eine schöne Zeit, viel Erfolg weiterhin. Und wir bleiben in Kontakt. Spätestens an der Buchmesse treffen wir uns eh alle wieder.
Das machen wir. Alles klar.
Tschüssi.
Gut, tschüss.
So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Buchtipp geholfen. Alle Links natürlich in den Shownotes dazu. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.maddiemüller.de, natürlich auch in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr ein Buch geschrieben habt und findet, dass das toll genug ist, dass ich das hier mal vorstellen könnte, dann schreibt mir das doch. Ist egal, ob ihr Self-Publisher seid oder Verlagsautor, ist überhaupt kein Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verlegerinnen und Verleger. Also her mit euren Büchern, ich lese sie gerne und wenn es mir gefällt, dann stelle ich es hier vor, denn hier bleibt alles positiv. Was mir nicht gefällt, wird unter den Tisch gekehrt. Ganz am Schluss der Hinweis, ich bin Unterstützer der Kinderengel Rhein-Main. Wer das ist, findet ihr in den Shownotes. Das ist eine mir ans Herz gewachsene Organisation, die sich dazu aufopfert, Familien zu helfen, die lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben. Was genau die machen, findet ihr einmal in den Shownotes und da natürlich auch der passende Link zu ihrer Homepage. Also, bis zum nächsten Buchgebabbel. Es grüßt der Maddie. Macht's gut. Schönen Tag, wo immer ihr auch seid.